So, guten Morgen. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Wir haben heute, wie Sie sehen, ein besonderes Check-in geplant. Ich gucke mal kurz, ob alle aus dem Warteraum da sind. Das ist so. Dann lege ich Ihnen in den Chat mal den Miro-Link und ich würde mich freuen, wenn Sie rüberkommen auf unser Miro-Board und uns mal ganz kurz sagen, wie eigentlich Ihre Stimmung heute Morgen ist. Sie sehen, auf der rechten Seite sind so grüne Blätter. Nutzen Sie einfach eins von den Blättern. Sie müssten das rüberziehen können. Ist Ihre Stimmung toll? Hellgrüner Smiley, mir geht's gut. Jetzt scheinen sich alle gerade auf den zweiten Smiley. Ist die Stimmung ganz okay? Das wäre der zweite oben rechts. Ein bisschen düster vielleicht, mit dem weinenden Auge. Das Auge ist gerade weg. Vielleicht kann derjenige das wieder zurückbringen. Und was Sie machen, Sie nehmen sich einfach eins von den Blättern und ziehen das rüber. Wir müssen jetzt mal unseren Smiley wiederfinden. Das war ja nicht so geplant, dass der weg ist, und den wieder rüberholen. Da habe ich ihn. Er kommt darüber. Und das Letzte, das dunkelgrüne, ist das, dass Sie vielleicht ein bisschen unter Wasser sind an diesem Punkt im Semester. Es gibt so viel zu lesen, so viele Aufgaben zu erledigen. Ist noch jemand nachgekommen? Dann lege ich den Link nochmal in den Chat, wer jetzt gerade noch dazugekommen ist. Sind, glaube ich, noch ein paar Leute aus dem Warteraum. Dann mache ich den Link gleich noch mal kurz rein. Genügend Blätter haben wir auf jeden Fall. Noch mal welche kommen, deswegen noch mal der Link. Was diejenigen, die jetzt gerade dazugekommen sind, ich würde mich freuen, wenn Sie uns auf dem Miro-Board, wenn Sie dazukommen und einfach eins der Blätter nehmen und rüberziehen zu einem der Smileys, die da drüben sind. Und uns mal sagen, wie die Stimmung heute Morgen ist. Ist sie gut? Es ist der lachende Smiley, der scheint heute nicht so präferiert zu sein. Jetzt haben wir einen Smiley wieder verloren, wo ganz viele Blätter drin sind. Anna, falls du den findest. Ah, da ist er. Okay. Der unten links ist der eher meh, Montagmorgenstimmung vielleicht, hoffentlich, weil es dunkel ist und kalt ist. Oder der andere unter Wasser. Jemand hat uns eine Nachricht hinterlassen. Was steht auf der Nachricht? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Mal kurz gucken. B3. Weiß ich gar nicht, was das heißt. Sind noch welche dazugekommen, Anna? Soll ich noch mal kurz ich stelle den Link einfach noch mal ein. Und lassen Sie die Miro-Seite auch gerne offen. Wir haben noch ein paar andere Sachen mit dieser Seite vor. Also, was ich sehe, es ist keiner so besonders gehypt am Montagmorgen. Der Smiley hat überhaupt gar keine Taker hier bekommen. Schön, dass viele sich ganz okay anscheinend fühlen. Einige haben ein bisschen Montagmorgen-Blues, sehe ich. Und andere merken wahrscheinlich, aber vielleicht möchten Sie auch gerne was dazu sagen, dann schreiben Sie es gerne in den Chat rein, dass zu diesem Zeitpunkt im Semester wahrscheinlich merken die meisten jetzt, es ist viel Arbeit, man muss viel lesen, und fühlt sich vielleicht so ein bisschen unter Wasser und versucht sich neu zu organisieren. Gut, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Wer möchte, kann gerne was dazu sagen. Machen Sie einfach Ihr Mikro auf, erzählen Sie uns, wie die Stimmung ist, warum Sie welchen Smiley gewählt haben oder vielleicht auch, warum Sie den ersten nicht gewählt haben. Das wäre ja auch spannend. Hat jemand sein Mikro offen? Höre ich das schon? Dann gerne einfach los. Noch keiner bereit zu sprechen, das ist auch okay. Gut, dann stoppe ich hier mal. Nee, wir machen gleich weiter. Und zwar war ja letzte Woche ist besonders spannend, dass wir Wolfgang Seibel bei uns hatten, der mit uns darüber gesprochen hat, über einen besonderen Fall über Verwaltungsversagen, was das bedeutet. Und er hat besonders über katastrophale Fehler der Verwaltung gesprochen. Hat dann uns auch erklärt, wie genau er das in seiner ganzen Karriere, als er noch bei uns hier Forscher war oder voller Professor war, wie er das auch tatsächlich dann analysiert hat. Und was ich gerne machen würde, das lief ja jetzt schon mal ganz gut. Es scheint, Sie haben auch alle Erfahrungen mit Miro. Von da lief das schon mal ganz gut, finde ich. Was wir jetzt machen, ist, dass wir rübergehen zu dem nächsten Feld. Und worüber ich Sie bitten, wozu ich Sie bitten möchte, ist, dass Sie mal rüberkommen, einfach nach rechts weiter wandern, beziehungsweise ich hole Sie auch gleich zu mir. Und ich möchte Sie bitten, mal kurz in die Post-its reinzuschreiben. Sie können einfach auf einen von den Post-its draufklicken oder sich von unten, da gibt es ganz viele aufgestackte sozusagen, sich einfach einen neuen nehmen. Sie sehen, da sind ganz viele, ich mache sie mal kurz weg, damit wir das ein bisschen deutlicher sehen. Sie können sich einfach von hier unten auch ein Post-it nehmen, den hochziehen und dann mit einem Doppelklick beginnen, wie ich das gerade gemacht habe, auch beginnen Sie einfach da reinzuschreiben. Zwei Dinge möchte ich gerne wissen. Und zwar, die erste ist, was waren eigentlich so diese Kernaussagen aus dem Vortrag von Herrn Seibel? Was ist Ihnen im Gedächtnis geblieben? Wieder nicht unbedingt in Ihre Notizen gucken, sondern reaktivieren Sie das, was Sie tatsächlich noch im Hinterkopf haben. Das ist die beste Art zu lernen. Also nicht aus den Notizen, nicht die Notizen 10-mal vor der Klausur durchzulesen, sondern selber in eigenen Worten aufzuschreiben, was Sie noch im Gedächtnis haben. Und wir fangen mal an mit den Kernaussagen. Vielleicht erstmal jeder eine, falls Sie noch mehr haben, auch sehr gerne dazu. Genau, ziehen Sie das einfach größer, fangen Sie an zu schreiben, was Ihnen in den Sinn kommt, und tragen Sie ein, was Ihnen noch im Gedächtnis ist. Und wir bearbeiten erstmal die blaue Seite vor allem. Ich mach mal, vielleicht machen wir das mal die nächsten eine Minute noch, weil Sie ja schon angefangen haben. Bisschen Musik dazu. Dann nehmen Sie sich einfach eins von den Post-its und schreiben Sie rein. Okay, schreiben Sie gerne weiter. Wir gucken schon mal. Es haben sich jetzt noch einige, sind noch dazugekommen und Anna würde einfach in den Chat immer mal, wenn jemand Neues dazukommt, den Miro-Link wieder eintragen, damit Sie uns finden, wo wir sind. Für diejenigen, die ein iPhone haben und nicht zwischen unterschiedlichen Bildschirmen switchen können, für die haben wir es hier auf dem Hauptscreen drauf in Zoom. Die können zugucken und können uns auch gerne immer in den Chat ihre Anmerkungen eintragen, damit wir wirklich auch alle Meinungen mitbekommen. Jetzt gucke ich mal kurz, was Sie schreiben. Ihnen ist in Erinnerung geblieben, Verwaltungsversagen kann Menschenleben gefährden. Das waren diese katastrophalen Fehler, ne, von denen Herr Seibel gesprochen hat. Es gibt Fehler, die jeder macht, aus denen man lernt und dann macht man sie beim nächsten Mal nicht wieder. Dann gibt es Fehler, die zwar schlimm sind und auch viel Geld kosten, aber nicht unbedingt Menschenleben fordern. Und er fokussiert sich eben in seiner Arbeit auf die katastrophalen Fehler und hat es dann auch, wie jemand hier gut gesagt hat, hier links an der Seite, konnte er es dann nachvollziehen, dass es sich auf Führungsverhalten bezogen hat, ne? Also der Kampf zwischen den zwei Dezernaten. Hier gibt es extreme Verwaltungsversagen, sind selten, das ist auch wichtig, ne? Also wir wollten Ihnen nicht mitgeben, dass die Verwaltung ständig nur in dieser extremen Form Fehler macht. Wir haben auch im Grunde eine Null-Fehler-Kultur in der Verwaltung und wollen viele von diesen Dingen versuchen zu vermeiden natürlich, indem man eben das Mehr-Augen-Prinzip hat und so weiter. Aber die Fehler passieren und die hören wir auch immer wieder. Und das sind natürlich auch die Fehler, die dann hochbabbeln, ne? Die man sofort dann, wo die Presse drauf aufpasst. Jemand hat hier schön rausgearbeitet, diese Grundtypen des Verwaltungsversagens. Alle machen Fehler, genau, wir machen das und nächstes Mal machen wir es nicht mehr. Vielleicht aus Unwissenheit, hier ist dieser Post-it, ich mache den mal ein bisschen größer. Diese unverzeihlichen Fehler und dann sogar Fehler, die vorhersehbar gewesen wären, den man hätte auch vermeiden können. Ne? Und das war ja auch, er hatte dann die Pandemie angesprochen und die Bundesdrucksache, die es schon seit 2012 gibt, wo man schon vorhergesagt hat, dass wenn so eine SARS-Infektion entsteht, dass sie dann sich in eine Pandemie wandeln würde. Und das ist auch was, wo Wolfgang und ich zurzeit mit der Leopoldina für den Bundespräsidenten tatsächlich das aufarbeiten, was die Lessons learned sind. Also es sind nicht nur Wolfgang Salbe und ich, sondern auch der Ethikrat ist dabei und andere Verwaltungswissenschaftler. Und das ist natürlich für Wolfgang Salbe genau das. Ne? Es war vorhersehbar und trotzdem hat man es darauf angelegt, die Fehler trotzdem zu begehen, obwohl es vorher das schon gab. Genau, dann hat jemand hier geschrieben, Coleman, das Schema der Handlungsketten, dass es nachvollziehbar ist. Und das hat Wolfgang ja sehr schön mit dieser Badewanne uns auch gezeigt, ne? Wie er das genau nachvollzieht und guckt, welche Kontextfaktoren, welche Bedingungen notwendig sind, damit sowas passieren kann. Schön, ich glaube, das war nochmal ein ganz guter Rückblick. Oh, schön, hier hat jemand per Hand geschrieben, toll. Genau, fein, dass Sie teilgenommen haben. Wir lassen das mal so stehen und kommen jetzt dann zu der nächsten Frage, weil ich hoffe, oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht jetzt, weil wir nochmal drüber gesprochen haben, dass dieser Vortrag bei Ihnen vielleicht auch neue oder offene Fragen inspiriert hat. Was müssen wir denn eigentlich als Verwaltungswissenschaftler jetzt noch wissen, damit wir verstehen, wie die Verwaltung funktioniert und warum es dann zu solchen komischen Orthodoxien kommen kann? Und das wollen wir hier jetzt nochmal machen auf den lilanen Post-its. Also kommen Sie gerne rüber. Genau, hier unten gibt es wieder genügend Post-its. Die sind so aufgestackt, können Sie auch hochziehen oder sich einfach die nehmen, die schon da sind. Und schreiben jetzt mal rein, was für Sie eigentlich da das große Puzzle jetzt noch bleibt. Also Sie haben das gehört von Wolfgang Salbe, er hat das ganz toll alles uns aufgeschrieben und wir nutzen jetzt mal kurz 2 Minuten und schreiben mal Ihre Fragen auf, die dadurch entstanden sind. Ja, super. Ich sehe so ein paar ähnliche Fragen. Vielleicht nutzen wir einfach mal Wisdom of the Crowd und Sie versuchen mal die Fragen, die Post-its, die zu ähnlichen Fragen sind, zu clustern. Wir können ja mal die leeren hier zur Seite schieben und machen Sie das einfach selbstständig und ziehen Sie die Fragen, die, wo Sie das Gefühl haben, dass sie zusammengehören, mal zusammen. Für diejenigen, die teilnehmen. Ich hoffe, dass alle, die jetzt noch aus dem Warteraum dazu gekommen sind, den Link haben. Falls nicht, lege ich noch mal in den Chat. Jetzt gefühlt 100 Mal schon reingetragen, es ist immer der gleiche Link. Aha, was sehen wir jetzt? Welche Fragen sind entstanden? Wer möchte mal was dazu sagen? Gerne einfach reinrufen. Mikro auf und reinrufen gerne.
Ja, also ich würde es einfach mal machen.
Ja.
Also wenn ich das richtig sehe, dann gibt es zum einen diese Gruppe mit, wie kann man das präventieren in der Führungsetage und auch woanders. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sich darauf fokussiert, auch nochmal auf die Ursachen, eben wie das mit der Ausbildung zusammenhängt.
Ja, hier, wo ist die, was ist das mit der Ausbildung? Sehe ich jetzt gerade
Das
gar
glaube ich auf
nicht.
der linken Seite. Ja, genau da.
Also, nee, Moment, also hier auf der linken Seite, hier, da sehe ich es, okay. Also das ist einmal das hier, ne? Ist das, kann man das in die Ausbildung schon mit reinbringen, so wie wir es jetzt beispielsweise machen, aber dann auch in die, an die Verwaltungshochschulen zum Beispiel, ne? Und dann hier scheint ein großer Block zu sein darüber, warum wird das eigentlich nicht aufgeklärt, ne? Das hat Wolfgang Seibel ja auch angestimmt, dass wir im Grunde, also wenn es mal zu einem Gericht geht, ja, dann wird es irgendwie aufgeklärt, aber lernt man daraus dann sehr viele Jahre später ja oder nein, ist die große Frage, ne? Und das andere ist diese Vorbeugung, die wahrscheinlich auch mit der Ausbildung zu tun hat, dass wir eben aus diesen Fehlern lernen können. Dies überhaupt vermeiden, finde ich auch ganz spannend. Vielleicht können wir das mal hier rüberziehen. Das ist die große Frage, ne? Ist es, sind Fehler da, wo Menschen zusammenarbeiten, sind die vermeidbar? Und wo man keine Top-Down-Entscheidung für alle Anspruchsgruppen treffen kann, die an so einem Prozess beteiligt sind. Weil es ja ein sehr komplexer Prozess ist, die Verwaltung und jede Behörde hat unterschiedliche Arten von Anspruchsgruppen, denen sie Rede und Antwort steht, für die sie Services erstellt, mit denen sie auch zusammenarbeiten muss. Und im Beispiel der Love Parade war es ja auch so, dass sie eben mit einem privaten Eventmanagement-Unternehmen dann zusammengearbeitet haben, mit der Polizei, mit den anderen Behörden und so weiter. Da ist eben diese ganz große Frage, wie machen Organisationen oder Verwaltungsbehörden das eigentlich, dass sie versuchen, ihre Fachaufgabe so gut wie möglich lösen zu können. Und das sowohl im Sinne der ursprünglichen Fachaufgabe, die sie von der Politik sozusagen bekommen haben, als auch dann der Mission, die sie eben dann daraus als ihre Fachaufgabe interpretiert haben. Und dann natürlich gegenüber der größeren Öffentlichkeit, der man dann ja auch über die Presse, über den Gemeinderat, Stadtrat und so weiter auch noch Rede und Antwort stehen muss. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Also wie kann es eigentlich im Ablauf der Verwaltung dazu kommen, dass diese unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man solche komplexen Probleme löst, also die Fachaufgabe tatsächlich umsetzt, wie das funktionieren kann? Lassen Sie mal das Miro-Board offen, wobei wir auch dann gleich nochmal den Link reinstellen für die, die es jetzt geschlossen haben. Aber das sind genau die Fragestellungen, mit denen wir jetzt weitermachen wollen, weil das ist natürlich, was so spannend ist, auch für uns als Verwaltungswissenschaftler. Wie machen wir das eigentlich? Wie können wir diese Koordination hinbekommen, dass die Verwaltung ihren Fachauftrag, ihre Fachaufgabe tatsächlich sinnvoll umsetzt. Und dafür teile ich jetzt mal ganz kurz für einen kurzen Input meine Folien mit ihm. Das wird nur sehr kurz sein und dann kommen wir gleich zurück zu Miro und ihrer Arbeit. Also, das ist diese ganz große Problematik, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, weil innerhalb der Organisation, in dem Ablauf, wie der Ablauf auch organisiert ist, welche Entscheidungen die Verwaltung trifft, gibt es eben diese Koordinationsproblematik. Ich habe es eben versucht, so ein bisschen nochmal aufzureißen, dass, wie es Wolfgang Seibel auch gesagt hat, dass es so viele unterschiedliche Akteure gibt. Man muss genau interpretieren, was eben diese tatsächliche Fachaufgabe ist, mit wem man sich koordinieren muss, mit wem man auch intern Absprachen halten muss, wer das mit co-signieren muss oder mit abstimmen muss und wer dann Verantwortung übernimmt. Und daraus entsteht eben dieses wahnsinnige Dilemma, was wir in der Verwaltung haben. Und das ist das, dass wir einerseits wollen, dass die Verwaltung eben responsiv ist. Also auf den Einzelfall und dem Bürger gegenüber aufgeschlossen und auch das berücksichtigt, dass es besondere Umstände gibt für den Einzelfall. Wir sind schließlich das Volk, also möchten wir auch, dass wir als Kunde dann hier gut beraten werden und dass sich die Verwaltung auch für uns Zeit nimmt. Das ist die eine Seite, wo wir diesen Anspruch haben, der Responsivität der Verwaltung auf den Einzelfall orientiert und auch flexibel zu sein. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass die Verwaltung nicht jedes Unicorn auch annimmt, ne, sondern wirklich für alle möglichst das macht, unabhängig entscheidet und die gesetzlichen Aufgaben dann auch effektiv umsetzen kann, ohne dass eben äußere Einflüsse entstehen, ohne das Ansehen einer bestimmten Person. Sie erinnern sich vielleicht aus von Webers ursprünglicher Idee, dass nicht die Herrschaften einen besseren Verwaltungsanspruch haben oder einen besseren Verwaltungsprozess bekommen, nur weil sie eben mehr bezahlen können, sondern dass egal von Herkunft, wer man ist, wie viel Einkommen man hat, jeder Bürger sollte unabhängig davon tatsächlich auch der Empfänger dieser Fachaufgabe oder der Leistung sozusagen sein. Und man macht das professionell, ohne dass man jetzt sagt, ich bevorzuge jemanden aufgrund von seiner Einzigartigkeit. Also mit anderen Worten soll die Verwaltung einerseits responsiv sein, also möglichst flexibel im Sinne, dass sie auf die Sorgen und Nöte der Bürger auch eingeht und die ernst nimmt und dann auch die Fähigkeit hat zu lernen aus diesen Einzelfällen, was das vielleicht für andere bedeutet und dann auch effektiv und gut dann entscheiden kann. Und andererseits wollen wir aber, dass sie auch autonom ist, also sich nicht ständig nach den neuesten Moden richtet, nicht den politischen Einfluss überinterpretiert, sondern das, was im Gesetz steht, tatsächlich umsetzt. Also diese Autonomie, dass die Aufgabe effektiv wahrgenommen wird, mit der sie vom Gesetzgeber betreut ist, ist wichtig, sodass eben keine mächtigen Einflussgeber oder Träger der, den jeweiligen Zeitgeist oder derzeitigen politischen Willen, der sich irgendwie dann so entwickelt, dem einfach folgt, sondern genau das, was im Gesetz festgelegt ist. Also wir wollen, dass die Verwaltung verantwortlich handelt und zwar im doppelten Sinne. Also dass einmal die Regeln und Normen beachtet werden und die sie auch dafür Rechenschaftspflicht hat. Im Englischen ist der Ausdruck Accountability, den Sie immer wieder lesen werden. Und andererseits aber auch diese formale Kontrolle da ist und die Verantwortung gegenüber Dritten, also Responsibility dann im Englischen auch wahrgenommen wird und übernommen wird. Also ein schwieriges Dilemma, was die Verwaltung hier hat. Also einerseits auf diese unterschiedlichen Anspruchsgruppen einzugehen, die ja wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht, beziehungsweise vielleicht auch normativ wirklich aus der Sicht vieler einen angemessenen Anspruch haben, der aber vielleicht noch nicht im Gesetz umgesetzt ist. Und man muss dann dieses Dilemma irgendwie aushalten, dass man sagt, im Gesetz steht aber das und sind die Hände gebunden, wir dürfen nur das tun. Und dann gibt es natürlich Klagewege und so weiter, wo Bürger das oder Anspruchsgruppen das, was der häufigere Fall ist, dass man das über Verbände und sowas dann macht, eingeklagt werden kann, dass es vielleicht zu einer Gesetzesänderung kommt. Das ist ein wahnsinniges Dilemma, in dem sich die Verwaltung befindet. Und das ist auch das, warum es dann unterschiedliche Handlungen gibt. Je nachdem, wie die Verwaltung oder die Behörde aufgestellt ist, hat sie eben mehr externe Anspruchsgruppen, andere haben weniger, können relativ autonom verhalten sich, haben natürlich auch eine Historie und unterschiedlichen Kontexte, in denen sie handeln. Und das genau, dieses Dilemma wollen wir uns heute angucken und gucken uns dafür zwei Fälle an. Und die haben Sie ja auch schon gut vorbereitet. Wir haben dafür die Pflichtlektüre, habe ich Sie nochmal darauf hingewiesen, dass wir uns eben einerseits um das Thema kümmern, was Philipp Selznick angesprochen hat mit der Tennessee Valley Authority, wo Selznick eben geguckt hat, wie Grassroots-Verwaltung tatsächlich passieren kann. Grassroots heißt so vom Bottom-up, man guckt, was die Stakeholder brauchen und guckt dann, wie man die einbinden kann. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, über was Selznick geschrieben hat und was die TVA ist. Also Tennessee Valley Authority in Amerika ist eine große Behörde, die eben für die Elektrifizierung und auch Kultivierung weiter Landschaften zuständig ist und eine wirtschaftliche Stärkung vor allem von diesem sehr ländlichen Raum, von diesem Tennessee Valley herbeiführen sollte. Eben dadurch, dass Elektrizität dorthin gelegt wurde, die Landwirtschaft kultiviert wurde und so weiter. Das ist die Fachaufgabe. Das war die ursprüngliche Aufgabe, warum diese Tennessee Valley Authority, also diese Verwaltungsbehörde, gegründet wurde, warum sie Geld bekommen hat, um ihre Aufgaben umzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch eine politische Aufgabe von der TVA, die steht daneben. Und diese politische Aufgabe war, dass sie sich das Mandat bekommen haben, einen ganzheitlichen Planungsansatz zu machen. Auf Englisch, to view the problems of a region as a whole. Also nicht nur das, was die Fachaufgabe war, wir legen da jetzt mal Elektrizität hin, sondern ganz besonders in dem Gesetz stand eben auch noch drin, seid sicher, dass ihr auch wirklich irgendwie alle einbezieht. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil eine Behörde ist nicht auf Kommunikation, auf Stakeholder-Management und sowas ausgelegt, beziehungsweise war sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und diesen ganzheitlichen Planungsansatz zu realisieren, war natürlich eine mega Herausforderung. Eine gigantische Managementaufgabe, es gab viele wirtschaftliche, politische Widerstände und die Agency musste dann auch tief sozusagen in diese Wirtschaftsstrukturen eingreifen, in die Regionalstrukturen, die politischen administrativen Machtfaktoren sich anschauen und die dann natürlich auf vielen politischen Widerstand von den lokalen Politikern gestoßen. Das ist unser erster Fall, Philipp Selznick. Ganz, ganz spannender Autor. Ist natürlich schon lange her, seitdem er das geschrieben hat. Ist immer noch eines der allerwichtigsten Werke in der Verwaltungswissenschaft, weil es uns so viel sagt darüber, wie die Fachaufgabe einer Behörde umgesetzt werden kann. Also die TVA ist eines unserer Fälle für heute. Der zweite Fall ist... Entschuldigung, ich sollte kurz sagen, das wollen wir auch gleich uns angucken, welche Lösung genau die TVA gefunden hat und mit welchen Folgen. Daran werden wir gleich arbeiten. Und der zweite Fall ist der von Herbert Kaufmann, der darüber geschrieben hat, ganz interessant über die Forest Ranger. Das kann man in Deutschland gar nicht vergleichen mit einer ähnlichen Behörde. Also es gibt zwar Förster, die haben aber natürlich, weil unsere Ländereien gar nicht so groß sind, gar nicht diese Aufgabe und viel von unserem Wald ist auch privatisiert. Von daher gibt es gar nicht so viel öffentliches Land. Also wir haben diesen direkten Vergleich nicht, aber wir haben natürlich Behörden, die ähnlich aufgestellt sind. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt schon ein bisschen höheren Semestern sind, ist es auch noch spannend. Kaufmanns Arbeit ist die Grundlage für alle Case Studies, die in den Verwaltungswissenschaften, also immer wenn Sie Case Studies machen wollen, ist das, worauf wir uns zurückbeziehen, weil das eine so gut gemachte Case Study ist. Und das dachte ich, sage ich nur mal ganz kurz so als methodischen Hinweis. Also, was waren die Aufgaben dieser Forest Ranger? Hat eine Ethnographie durchgeführt, Kaufmann, die Leute also beobachtet in ihrer Aufgabenerfüllung. Und diese Forest Ranger wurden damals gegründet sozusagen als Land Management Agency. Also die sollten das Land, diese ursprünglich 16 Millionen Hektar Land managen. Dazu gehört die Nutzung, Holz, natürlich auch Tiere, die da drauf leben oder auch Menschen, die da hinkommen, Camping machen und so weiter. Sie kennen das vielleicht von den National Parks, falls Sie schon mal in den USA waren oder aus Filmen kennt man das ja auch. Mittlerweile hat sich deren Land nochmal verdreifacht, also die Aufgabe ist noch größer geworden. Vielleicht erinnern Sie sich, dass eines von Trumps Ideen damals war, er wollte alle National Parks privatisieren, also das alles rückgängig machen sozusagen und die Öffnung der Parks damit dann auch wieder zumachen und das wurde dann mit der Biden Administration wieder rückgängig gemacht. Also sozusagen auch heute noch wirklich ein ganz aktuelles Beispiel, was diese Behörde eigentlich tut, eben für diese wahnsinnigen mehrere zig Millionen Hektar an Land zuständig zu sein. Und die hatten sozusagen damals diese Reputation dann auch, ein Agency-Superstar zu sein. Also eine Superstar-Behörde, die das unglaublich gut macht, effizient ist hat heute das große Problem, dass nur so als Ausblick, dass das immer weiter kleiner gemacht wird, die Länder verteilt wird. Und dass sie eben auch kurzfristige Interessen, die jetzt entstehen, es gibt eine Holzknappheit, also versucht man eben auch auf öffentlichen Ländereien immer mehr Holz abzuforsten, was langfristigen Interessen wie Klimaschutz oder sowas natürlich entgegensteht. Und die ganz große Herausforderung ist, wie macht man das eigentlich, wenn man mehrere Millionen Hektar Land bewirtschaften oder über die Übersicht darüber behalten muss und auch gucken muss, wo was passiert, wo Leute sich Holz klauen oder auch Tiere abschießen und so weiter. Wie kann man dann trotzdem diese Behörde zusammenhalten und sicherstellen, dass sie alle auch wirklich in dem gleichen Sinne weiterarbeiten? Ne? Also obwohl diese Leute natürlich teilweise wochenlang, diese Forest Ranger, nicht zurückkommen ins Büro und immer wieder auf die Aufgabe eingestimmt werden. Wie schafft man das trotzdem, dass die Fachaufgabe auch die langfristigen Interessen der Behörde umsetzt und damit auch die politischen Interessen und dass sie nicht vereinnahmt werden oder auch bestechlich sind, ne? Durch Wilderer oder durch Leute, die da Holz absägen. Und man hat eben auch mit diesen Millionen Hektar Land auch unterschiedliche lokale Settings, ganz unterschiedliche geografische Arbeitsbedingungen. Und im Grunde ist es eine extrem dezentralisierte Behörde dadurch. Ne? Also die ganz, wo alle Mitarbeiter auf Millionen von Hektar Land verteilt sind. Wie kriegt man das dann hin, dass sie trotzdem ihre Fachaufgabe umsetzen und autonom auch von diesen lokalen Einflüssen handeln können? Und das ist für uns heute die große Frage, weil für Kaufmann, er hat es herausgefunden und wir wollen uns das erarbeiten gemeinsam. Welche Mechanismen haben eigentlich hier diese Forest Ranger eingesetzt, um die Autonomie auch zu sichern, dass die Entscheidungen, die eben politisch gefällt wurden und in einer Policy oder in einer Regelung stehen, in einem Gesetz, wie werden die dann auch tatsächlich umgesetzt, selbst wenn man eben diese anderen Einflüsse alle hat. Jetzt stoppe ich hier mal ganz kurz und frage Sie, ob Sie erstmal Fragen haben zu diesen zwei Fällen. Ich stoppe mal kurz die, sehe gerade nichts. Gerne die Hand hoch oder auch im Chat. Gibt es erstmal zu diesen zwei dargestellten Fällen, welche Fragen gibt es dazu? Das habe ich ja toll gemacht, dass es gar keine Fragen gibt oder Sie haben alle gut gelesen, das freut mich. Was wir jetzt tun wollen, ist, dass wir Sie sozusagen in zwei unterschiedliche Gruppen aufteilen. Ich teile nochmal eben meinen Bildschirm dafür, um Ihnen die Aufgabe zu nennen. Und wir wollen uns angucken, diese zwei großen Fragestellungen, die ich eben gerade genannt habe, Wie werden die eigentlich umgesetzt und wie haben die beiden Autoren das eigentlich beschrieben? Also, was wir tun werden, ist, dass wir uns gleich wieder auf Miro einfinden und da suchen sie nach ihrer Breakout-Gruppennummer. Und, das sieht doof aus. Das hier ist eine falsche Reihenfolge. Das macht aber nichts. Also, sie suchen nach ihrer Breakout-Gruppennummer und die wird immer so heißen. Breakout-Gruppe 1 zum Beispiel Selznick. Und Selznick ist dann TVA. Dann wissen sie, sie brauchen sich nur um die TVA zu kümmern und die Fragestellung herauszuarbeiten. Und das Allerwichtigste ist, was sie dann tun als allererstes, ist, dass sie eine Person in ihrer Gruppe bestimmen, die nachher uns auch kurz von ihrem Gruppenergebnis erzählt, welche Ergebnisse sie gefunden haben. Wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Aufgaben, dass die Selznick-Breakout-Gruppen sich um dieses Thema Responsivität der Verwaltung kümmern. Wie schaffen wir es, am Beispiel der TVA, der Tennessee Valley Authority, gegenüber den Anspruchsgruppen möglichst responsiv zu sein, das war ja die politische Vorgabe, und trotzdem die Fachaufgabe umzusetzen. Und was ist dann tatsächlich passiert? Das wären die zwei großen Fragestellungen, die Sie haben. Und das gilt nur für diejenigen, die in den Breakout-Gruppen 1 bis 8, glaube ich, sind. Da steht auch dann immer Selznick daneben. Und diese Aufgabenstellung finden Sie auch gleich auf dem Miro-Board wieder. Die zweiten Gruppen, die Breakout-Gruppen, beschäftigen sich mit Kaufman und den Forest Rangers. Und hier diskutieren sie, wie die Forest Rangers es geschafft haben, mit welchen Mechanismen sich von diesem politischen Einfluss der Anspruchsgruppen unabhängig bleiben konnten. Also welche Mittel der Autonomiesicherung werden hier eigentlich verwendet? Und wie haben die das geschafft, das hinzubekommen? Also jede Gruppe hat sozusagen zwei Fragestellungen. Ich zeige Ihnen gleich auf dem Miro-Board, wie Sie es dann machen. Was wir kurz diskutieren müssen, ich hatte gedacht, das könnte 25 Minuten dauern, weil Sie müssen keine Folie erstellen oder sowas. Aber Sie müssen natürlich durchgehen durch Ihre Aufzeichnung, die Notizen, die Sie aus der Literatur heraus extrahiert haben und müssen das gemeinsam diskutieren, auch festlegen, wer das vortragen wird. Und das dann auf dem Miro-Board kurz festhalten in Stichworten. Also Sie müssen nicht viel schreiben. Vielleicht schreiben Sie mal kurz in Chat, ob Sie denken, dass 25 Minuten dafür ausreichend wären. Das würde mich interessieren. Steht schon was im Chat? Ich kann das jetzt gerade nicht sehen. Steht schon was da, Anna? Wenn, dann könntest du kurz vorlesen.
Ja, es steht schon drin, dass es gut klingt mit den...
Klingt gut? Okay. Wir würden dann, wie sonst auch, einfach nochmal rumkommen. Wir haben ja ein paar Tutoren da und dann gucken wir, wie weit sie gekommen sind, so nach 20 Minuten, ob sie noch mehr Zeit brauchen oder ob sie schon alle Däumchen drehen da sitzen. Dann schließen wir die Räume auch gerne früher. Wir wollen sie ja da nicht versauern lassen. Sie können auch jederzeit kurz in den Hauptraum kommen, falls irgendwas unklar ist, und wir fügen sie dann wieder in ihrer Gruppe hinzu. Ganz kurz, wie finden Sie das, bevor ich das aufdecke auf Miro? So sieht das etwa aus auf Miro. Also es ist quasi, jeder Breakout-Room hat so ein Feld für sich. Da steht dann oben immer drüber Breakout-Room 1. Und die Nummer müsste eigentlich auch dann auf Zoom für Sie erkennbar sein. Und dann Selznick. Und Sie wissen dann, es geht bei Selznick um Responsivität der TVA. Und die blauen sind dann die da drunter liegen. Da steht dann beispielsweise Breakout-Raum 9. Und hier geht es um Kaufman und die Autonomie der Forest Ranger. Okay, damit haben wir, glaube ich, die Vorarbeiten ganz gut geleistet. Ich würde jetzt wieder gleich mein Miro-Board mit Ihnen teilen, damit Sie auch sehen, worum es geht und was wir möchten, was Sie tun. Ich decke das schon mal auf und teile noch mal kurz meinen Bildschirm mit Ihnen. So, jetzt müssten Sie das auch sehen. Ich habe das aufgedeckt und so sieht das etwa aus. Hier oben haben Sie nochmal die Aufgabenstellung, damit es auch da bleibt. Die Roten kümmern sich um Selznick, um die Und das erste Thema, die Blauen, die hier weiter unten sind, kümmern sich um Kaufmann. Die Aufgabenstellungen sind hier auch nochmal beschrieben. Wie gesagt, sie kümmern sich hier unten bei den Blauen nur um die Bike, wo es hier steht, zweitens Breakout-Gruppen zu Kaufmann. Damit schlage ich vor, falls es zur Aufgabenstellung keine Fragen gibt. Ich sehe jetzt gerade im Chat, ist nochmal eine Frage gekommen. Also Anna hat nochmal den Link geschickt für diejenigen, die rausgefallen sind. Dann schlagen wir vor, dass sie loslegen in ihren Gruppen. Die Gruppen sind wahrscheinlich ein bisschen größer, oder Anna? Wie viele Leute sind jeweils in einer Gruppe?
Ich habe die Gruppen jetzt nochmal reduziert, dass ungefähr 5 bis 6 Leute in einer Gruppe sind.
Okay, gut. Also, dann fangen wir an. Wir sehen uns zwischendurch mal. Wir kommen in Ihre Gruppen und gucken, ob alles gut läuft, ob Sie mehr Zeit brauchen oder weniger Zeit brauchen. Und auf los geht's los. Anna, starte die Breakout-Sessions. Und, ich hoffe ganz inständig, dass Ihnen das super viel Spaß gemacht hat, sich auch mal mit anderen auszutauschen und nicht nur mir zuhören zu müssen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, eigentlich lernt man eben durch diese Interaktion mit anderen, durch diese soziale Interaktion viel mehr, als wenn ich Ihnen das nur sage. Da behalten Sie etwa 10% davon. Durch Durchlesen behält man auch kaum was. Aber wenn man es eben dann anderen erklären soll, was man diskutiert hat, das ist eigentlich das höchste Lernniveau. Deswegen haben wir das gemacht. Es war nicht, damit ich 20 Minuten Freizeit habe, sondern um Ihnen dieses Erlebnis zu geben. Ich habe jetzt hier mal, Sie hoffen und ich sehen Sie mein Miro-Board auch, weil wir wollen mit der TVA beginnen. Und ich sehe jetzt, dass in Raum 1 einiges passiert ist an Text. Vielleicht können Ben, Philipp, Hannes und Mika mal kurz sagen, was sie diskutiert haben. Und die anderen können dann gleich gerne dazukommen und ihre Ergänzungen auch sagen. Wer aus Gruppe 1 würde denn gerne mal, wen hatten Sie bestimmt als Ihre Person, die Ergebnisse vorträgt?
Mich. Also dann würde ich dazu kurz etwas sagen. Gerne. Also zuerst einmal zu der ersten Frage, wie die TVA diesen Anspruchsgruppen gegenüber responsiv erscheinen wollte. Zugrunde liegend ist diese Idee, dass man örtliche Vertreter oder Personen, die quasi örtlich von der TVA betroffen sind, in die TVA einbindet, in die Organisationsstruktur einbindet. Um somit quasi eine lokale Verbindung aufzubauen zwischen der Organisation, der Behörde und den Betroffenen. Und dass damit dann quasi nicht die Macht in sich verteilt wird, aber eine Zuständigkeit geteilt wird. Und dass die im Sinne die örtlichen Vertreter dann auch eine Zuständigkeit für ihren geografischen Bereich erhalten. Und somit eben nicht nur eine äußere Behörde eingreift, sondern auch in den Entscheidungsprozessen Leute mit drin sind, die sich quasi in dieser Region auskennen und für diese Region stehen. Mhm. Und somit eben ist die Organisation nicht zentral organisiert, also nicht rein zentral organisiert, sondern hat auch eben diese dezentralen Elemente.
Mhm. Sehr gut. Wir bleiben mal kurz da. Was haben die anderen roten Gruppen, die sich auch mit Selznick beschäftigt haben, wie haben Sie diese erste Frage beantwortet? Beziehungsweise, was können Sie hinzufügen zu dem, was eben schon gerade gesagt wurde? Wer möchte uns hier aushelfen? Er hat noch Elemente auf seinem Board stehen, die wir eben vielleicht noch nicht gesagt haben. Gruppe 3, ich habe gehört, Sie haben ganz heftig diskutiert. Möchten Sie was hinzufügen?
Haben wir heftig diskutiert?
Haben mir meine Spione gesagt?
Das wäre jetzt neu, aber...
Vergleichsweise.
Okay. Aha.
Da habe ich natürlich keine Referenz, aber wir haben auch aufgeschrieben, dass das dezentral ist. Oder noch aufgeschrieben. Ah ja, wir haben noch dazu geschrieben, dass es sehr bürgernah ist, also die Interessen sich bürgernah betreten lassen oder dass es geplant ist, die Interessen bürgernah umsetzen zu lassen, sagen wir mal so.
Also nach außen hin responsiv zu erscheinen, indem man wirklich alle Stakeholder oder Anspruchsgruppen auch mit einzubinden in die Entscheidungsgremien. Okay. Ja. Jetzt öffne ich ganz kurz mal den alle Mikros, wenn Sie möchten, schreien Sie einfach rein. Was fehlt uns noch zur Beantwortung der ersten Frage? Möchten Sie noch was ergänzen aus den anderen Gruppen? Formelle und informelle Verträge sehe ich hier, Gruppe 4, ne? Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe gehört, dass Gruppe 5 auch sehr viel diskutiert hat. Wie haben Sie denn die zweite Frage beantwortet? Darum ging es ja dann, was dann tatsächlich passiert ist, was diese Responsivität, die die TVA dann bei Design sozusagen kreiert hat, was ist dann tatsächlich passiert, Gruppe 5? Wer ist da bestimmt worden als Präsentator?
Genau, das würde ich kurz vorstellen. Mhm. Und zwar kam es dann im Endeffekt eigentlich zu einem Konflikt zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Also es kam dazu, dass eigentlich die einzelnen regionalen Gruppen ihre eigenen Interessen umgesetzt haben und dann eben ein Konflikt zwischen dem Farmbüro und dem Cultural Adjustment, Agricultural Adjustment Administration stattfand oder zustande kam. Und dadurch wurden eben private Interessen verfolgt und nicht mehr diese übergeordneten Normen oder Ziele, die man eigentlich erreichen wollte. Und deswegen war der Konflikt quasi der Punkt. Genau.
Ja, sehr gut. Möchten die anderen Gruppen da noch was zu beitragen? Zu dem, was tatsächlich passiert ist? Ja, Herr Oetken?
Also man könnte vielleicht noch ein bisschen klarer sagen, dass die Personen, auch die örtlichen Vertretungen, auch sehr darauf ausgerichtet waren, die TVA quasi gegen andere Organisationen auszuspielen und diese Position, die sie darin begleiten konnten, auszunutzen, um auch aktiv das Vorgehen anderer Behörden zu verhindern, nach ihren eigenen Interessen.
Genau, also auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für Konfliktmanagement. Und aber wofür es vor allem ein Beispiel ist, man nennt das, was sie gemacht haben, also alle versuchen, alle Anspruchsgruppen über ihre politische Aufgabe einzubeziehen, nennt man dann als Negativbeispiel, nennt man das Kooptation. Und zwar, dass die Interessen der Gruppen, die dann Einfluss nehmen konnten, eben überhand genommen haben und die Fachaufgabe im Grunde gar nicht so durchgesetzt werden konnte, wie sie das ursprünglich geplant haben. Also ein Positiv- und Negativbeispiel gleichzeitig, weil man einerseits eben versucht, was ja sehr positiv ist, die Partizipation der lokalen Bevölkerung eben hinzubekommen. Aber wenn es dann umschlägt und dass dann die Fachaufgabe von diesen politischen Interessen Einzelner eben kooptiert wird, dann nennt man das Agency Capture. Das heißt, das, was an Fachaufgabe ursprünglich geplant war, konnte gar nicht mehr so umgesetzt werden. Eine sehr einseitige Wahrnehmung quasi dieser Fachaufgabe. Okay, sehr gut. Ich hoffe, das war auch für die anderen spannend, die sich jetzt mit Kaufmann beschäftigt haben. Vielleicht schauen wir da nochmal, welche Gruppe uns berichten möchte. Ich habe gehört, dass Gruppe 9 aktiv war. Möchten Sie da? Wir haben ja auch viel geschrieben, die anderen sehe ich auch, haben auch alle sehr viel geschrieben. Vielleicht fangen wir mal mit Gruppe 9 an und die anderen dürfen dann reinkommen. Also hier geht es jetzt um die Forest Ranger, die eben richtig große Landschaften bewirtschaften mussten sozusagen, beziehungsweise beaufsichtigen mussten. Paul und Julia sehe ich da jetzt nur als Vornamen. Wer wollte von Ihnen kurz berichten?
Also ich glaube, wir haben uns so abgesprochen, dass ich das machen würde. Dann würde ich gerne. Also zur ersten Frage, das ist eben ganz kurz ins Dokument rein hier. Warum wollen Kaufmanns Forest Ranger autonom von der politischen Einflussnahme bleiben? Dass eben nicht so wie bei der TVA passiert, dass das politisch vereinnahmt wird und dass man eben die Aufgabe sachgerecht erfüllen kann. Das ist eben auch von diesem Typus Menschen, die Forest Ranger werden, denen geht es halt auch mehr um die Natur, die sind auch in der Sache interessiert und wollen dementsprechend auch ungern beeinflusst werden. Was ich dann noch ganz interessant fand, im Text war ja das eine Beispiel, dass die Regierung in den 50er Jahren, oder ich glaube nach der Nachkriegszeit beschlossen hat, dass dass man die Baumfellquoten irgendwie auf ein Drittel in diesem privaten Bereich beschränkt. Und da waren eben die Forest Ranger eben auch dagegen und haben das dann nicht so gut umgesetzt. Mhm. Und eben wichtig, zentral vielleicht, um das zusammenzufassen, die Einheitlichkeit der Organisation soll gewährleistet sein.
Genau, sehr gut. Ja, also Sie haben quasi eine interne Kultur aufgebaut und da sich auch gar nicht unbedingt von der Politik beeinflussen lassen und haben das dann versucht umzusetzen. Wie haben Sie es jetzt geschafft, autonom zu bleiben? Also was hat die Organisation an Mitteln aufgewendet, damit sie tatsächlich autonom sind?
Soll ich das gleich auch machen, oder?
Ja, oder vielleicht möchte Julia auch?
Also ich meine, kannst du dann auch kurz...
Einfach loslegen.
Okay, also es gab zum einen im Text wurden eben diese nicht direkt implementierten Autonomiefaktoren eingebaut. Das sind eben diese, dass Menschen individuelle Werte und Präferenzen haben. Dann diese Distances, die Status Distance, das eben Vorgesetzte und Untergeordnete und Linguistic Barriers, dass jede Behörde ihre eigene Fachsprache sozusagen verwendet. Mhm. Und sowas, das führt eben zu einer gewissen Basisautonomie, die man eher vielleicht sogar bekämpfen will. Und eben das, dieses Modell, das ganze Organisationsmodell beruht ja darauf, dass der individuelle Ranger Handlungsspielraum hat, eben nicht so wie in der klassischen weberianischen Verwaltung. Mhm. Und dass die Ranger eben von den Vorgesetzten unterstützt werden. Und dann auch ein ganz konkretes Beispiel, dieses Rotationsprinzip, dass die Ranger eben nicht zu sehr von der lokalen Bevölkerung beeinflusst werden oder da zu viel Sympathie gewinnen und sich eben mehr Teil von der Gruppe fühlen.
Genau, dass sie tatsächlich immer das, was die Organisation von ihnen will, auch umsetzen, ne? Und man dann nicht zu lazy sozusagen wird und dann sich von den lokalen Einflüssen dann kooptieren lässt. Sehr gut. Vielleicht können wir noch gucken, ob eine der anderen Gruppen noch was hinzufügen möchte. War das Gruppe 15, die, glaube ich, auch sehr aktiv waren? Fehlt Ihnen hier noch was? Als die gerade die Mittel zur Autonomiesicherung? Mal hier rüber.
Naja, wir haben halt noch geschrieben, aber was bei euch eigentlich auch schon rauskam, eben wenn man politisch abhängig ist, kann ja die Uniformität der Organisation gestört werden. Und wir haben uns zum Beispiel, also ich habe mich zum Beispiel bei einem Text eigentlich eher auf die Uniformität der Organisation gestützt. Und ja, wichtig ist halt schon auch eine gezielte Auswahl des Personals, weil sonst könnte ja auch irgendjemand da hinkommen, der halt eigentlich gar nicht geeignet ist und die Organisation dann sozusagen schwächt. Und eine schwache Organisation ist, kann sich dann auch nicht wirklich gegen politische Einflussnahme von außen wehren und so.
Ja. Genau. Ich will gerade mal versuchen, den Bildschirm wieder vernünftig zu teilen, damit wir hier weitermachen können. Ja, sehr gut. Ich habe Ihnen hier noch mal ganz kurz ein Foto von den Rangern auch hingestellt. Wir sehen, die haben alle diese Uniformen an. Die Auswahl wurde gleich so gemacht, dass es eben Leute sind, die sowohl für das Thema das spannend finden, aber eben auch schon aus diesen Command- und Kontrollstrukturen kommen. Also war zum Beispiel Militärveteranen eingestellt und dann auch nur innerhalb der Behörde überhaupt die Leute hoch befördert, sodass man immer genau weiß, das sind keine Quereinsteiger, die vielleicht die Kultur komplett ändern würden. Ne? Also das waren alles wichtige Dinge und auch diese kulturelle Anpassung, die dann eben dadurch gesichert wurde, dass die Leute auch gar nicht so lange alleine als der einzige Forest Ranger in einem abgeschnittenen Ort waren und dann sich an die lokalen Verhältnisse angepasst hat, sondern eben man wurde dann auch schnell wieder umbesetzt, damit dann man immer inkulturiert war in dieser Kultur. Und ich hoffe, Sie erkennen durch diese zwei Beispiele, dass sich diese organisationalen Orthodoxien eben, dass die sich entwickeln können in Behörden oder in Verwaltung. Dass man einerseits sagt, wir haben dieses politische Mandat, offen nach außen zu sein. Und wenn man das macht, kann es dazu zu diesem Umkippen kommen, dass man dann eben diese Offenheit übertreibt. Und das haben wir, glaube ich, ja auch bei der Love Parade gesehen, dass eigentlich die externen Einflüsse wesentlich stärker waren, auf das Entscheidungsverhalten dann eingewirkt haben, als das, was man intern anhand von den Vorschriften eigentlich hätte tun müssen. Oder dass man eben dann auch sagt, man macht den Dienst nach Vorschrift, wie jetzt die Forest Ranger das gemacht haben, und genau das umsetzen, was ihrer Organisationskultur entspricht, dann aber eben schlechter handeln kann, wenn man dann flexibler sein muss und sich politische Wertvorstellungen vielleicht ändern. Jetzt waren das ja alles relativ alte Beispiele, die schon vor langer Zeit entstanden sind. Aber ich hoffe, Sie können diesen Transfer hinbekommen, dass Sie gesehen haben, wenn man solche Fälle aufnimmt und dann diese Orthodoxien dann sieht, dass man auch sieht, dass das auch heute noch relevant ist. Und wir wollen ganz kurz gucken, wie das tatsächlich heute umgesetzt ist. Auch diese Verbindung wiederherstellen zu dem, was Wolfgang Seibel gesagt hat. Weil diese Koordinationsmechanismen, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben im Ablauf der Organisation, die sehen wir heute noch. Und zwar, wenn wir haben diese Dinge wie zum Beispiel Federführung. Eine Organisation hat die Federführung und hat dann Möglichkeiten, die anderen unterschreiben zu lassen. Also man muss dann mitzeichnen. Hier die Kammer, der Amtsleiter hat unterschrieben und schickt es dann noch an die Kämmerei und sagt dann, hier könnt ihr auch euren auf Otto draufsetzen, dass ihr auch damit einverstanden seid. Aber die Ursprungsorganisation hat es zuständig dafür, bewältigt die Aufgaben erstmal, entwickelt ein Konzept und andere zeichnen es dann hinterher mit. Das heißt dann, dass dann man einfach mit unterschreibt. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, dass man bespricht. Also jedes Mal, wenn Sie in irgendeiner Behörde sind und es wird gesagt, die Herrschaften sind in einer Besprechung, dann passiert genau das, dass man eben versucht, über Abteilungs- oder Referatsgrenzen hinweg sich zu koordinieren und die eigenen Interessen dann eben auch vertritt in diesen Besprechungen, ne? Der dritte Fall ist eine Anhörung, dann eskaliert es natürlich schon, wenn man dann auch den Kreis größer zieht und auch andere Akteure mit einbezieht. Und dann geht es auch oftmals nach außen, wo auch politische Akteure oder Interessensgruppen dann gehört werden. Und der Zusammenhang hier zu dem, was auch Wolfgang Seibel erzählt hat, ist das hier. Das hat jemand aus seiner, Sie erinnern sich von Frau Greer hier, das Memo, wo sie geschrieben hat, aus welchen Gründen sie eben nicht dafür ist, die Love Parade durchzuführen. Und sie hat es dann in Kopie geschickt an all diese anderen Vertreter, die hier aufgelistet sind und die dann auch abzeichnen mussten, dass sie es gesehen haben. Das ist ein Koordinationsmechanismus, durch den das passieren kann. Sie haben es in diesem Fall nicht mitgezeichnet, sondern wurde ihnen mitgeteilt, dass sie es auch gesehen haben. Jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Uhr. Ich sehe meine Uhr jetzt gerade nicht. Kann mir jemand kurz sagen, wie spät ist es bitte?
9.42 Uhr.
Okay. In der Verwaltung nennt man das, gibt es sozusagen zwei unterschiedliche Formen von diesen Koordinationsmechanismen. Die Federführung, das ist die, was man als negative Koordination bezeichnet. Das heißt, eine Behörde ist diejenige, die die Federführung macht, hat vielleicht auch eine Spezialisierung in einem bestimmten Thema und würde dann ein Konzept für die Love Parade beispielsweise entwickeln und entwickelt diese Lösung dafür, wie man damit umgehen kann und guckt dann im Nachhinein, gibt es eigentlich negative Konsequenzen für andere Abteilungen oder für andere Behörden. Negativ bedeutet in dem Sinne, dass man nicht vorab schon alle an einen Tisch nimmt, also man macht keine Besprechung oder eine Anhörung, sondern übernimmt die Federführung und sagt, so ist es, aus unserer Expertise ist es so und wir unterrichten euch hinterher alle davon. eines der Beispiele, wie zurzeit diese Koordination passiert. Dagegen gibt es die positive Koordination und das ist dann, dass man versucht, den gesamten komplexen Problemzusammenhang vorab erstmal mit allen möglichen Beteiligten auch schon zu diskutieren und mit denen auch unterschiedliche Entscheidungsalternativen sich anguckt. Und dafür gibt es natürlich hohe Koordinationskosten, weil man mit viel mehr Menschen sprechen muss. Und wenn man dann ein Konzept entwickelt hat, kann es dann zur negativen Koordination gehen, weil dann unterrichtet man dann alle, die man in diesen positiven Koordinationsprozess vielleicht upfront noch nicht eingeladen hat. Nur um Ihnen das nochmal visuell zu zeigen, so sieht positive Koordination aus, wenn diese gestrichelten Striche eben Teilnahme sind oder auch Kommunikation zwischen all den Akteuren. Sie sehen auf einen Blick unglaublich viel Interaktion. Jeder darf gehört werden, jeder sagt was dazu. Und Sie sehen auch, dass Sie können sich vorstellen, dass es länger dauert, dass man viel mehr Zeit dafür braucht. Im negativen Fall ist es so, eine Behörde übernimmt die Federführung. Man hat wesentlich weniger Informationsaustausch und informiert hinterher nur noch die anderen, aber sie unterhalten sich nicht miteinander, sondern nur mit der federführenden Organisation. Und damit sind wir jetzt auch schon am Schluss unserer Sitzung. Und ich hoffe, Sie haben den Zusammenhang erkannt zwischen dem, was Wolfgang Seibel gesagt hat, wie es zu diesen Orthodoxien kommen kann in Organisationen. Einmal abhängig von der Fachaufgabe, einmal abhängig von der politischen Aufgabe. Und dann jede Organisation macht das auch wiederum anders. Und dann kann es zu Fehlern oder eben zu besonders effizienten Verhalten kommen. Und die Frage ist für uns jetzt so zum Ende, warum machen Verwaltungsmitarbeiter das eigentlich? Was treibt sie an, so zu handeln, wie sie es tun? Zu welchem Zeitpunkt würden Sie dann auch vielleicht was anderes machen und woher kommt diese Motivation eigentlich? Und das wollen wir auch gerne mit Ihnen in der nächsten Woche besprechen. Und zu dem Zweck haben wir auf ILJAS, da können Sie jetzt auch sofort hingehen, einen kurzen Survey aktiviert und die Umfrageergebnisse alles anonym. Es wäre schön, wenn Sie das bis Donnerstagnacht ausfüllen könnten. Ich schicke Ihnen dann gerne auch nochmal einen Reminder, sodass wir uns angucken können, wie eigentlich die Public Service Motivation hier bei uns verteilt ist in unserer Gruppe. Und dann, was Sie dann noch tun, bitte, dass Sie die Artikel von Feiner und Friedrich vorbereiten, weil wir wollen nächste Woche gucken, wie diese zwei Autoren das eigentlich diskutieren von ihrer Einschätzung, wie Verwaltungsmitarbeitende eigentlich sind, ursprünglich aufgestellt, gelernt haben und was das alles damit zu tun hat, wie sie dann auch Verantwortung übernehmen und auch accountable, verantwortlich dann sind für ihre Aktionen. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Jetzt sehe ich die Zeit auch wieder. Herzlichen Dank und wir beenden dann jetzt die Sitzung für alle. Falls noch jemand Fragen hat, bin ich gerne noch hier. Aber alle, die in die nächste Sitzung müssen oder auf den Bus, danke, dass Sie da waren.